Herzlich willkommen zur Sendung Spiritualität, sagt Ihnen Andreas Martin. Der Dienst der Versöhnung als Zeugnis und Auftrag ist das heutige Thema, liebe Hörer. Zu Gast bei uns ist Pater Professor Dr. Michael Schneider von der Gesellschaft Jesu aus Frankfurt. Grüß Gott, Herr Pater Schneider.
Grüß Gott.
Ja, der Dienst der Versöhnung als Zeugnis und Auftrag, ich habe es eingeleitet, ist das Thema. Wir freuen uns nun sehr auf Ihre Ausführungen.
Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Verehrte Hörerinnen und Hörer, in den 40 Tagen bereiten wir uns auf das Fest der Erlösung und der Auferstehung vor. Und so liegt es nahe, eigens darüber nachzudenken, was die Botschaft der Erlösung ist. So möchte ich in dieser Sendung mit Ihnen den Dienst der Versöhnung als Zeugnis und Auftrag der Erlösten bedenken. Erlösung ist nicht nur irgendwas, ist nicht nur irgendeine Aktion in unserem Leben, sondern die Quelle allen Lebens, woraus wir sind. Ursprung und Zukunft christlichen Lebens beschreibt Papst Johannes Paul II. In seinem apostolischen Rundschreiben zur Eröffnung des Heiligen Jahres 1983 sowie in der vorausgehenden Weihnachtsansprache an das Kardinalskollegium. Er weist auf die alltäglichste und selbstverständlichste Wahrheit christlichen Lebens mit den Worten hin: Wenn die Kirche sogar ständig der Erlösung gedenkt, nicht nur in jedem Jahr, sondern an jedem Sonntag, an jedem Tag, in jedem Augenblick ihres Lebens, dann ist das kommende Jubiläum ein gewöhnliches Jahr, das in außergewöhnlicher Weise gefeiert wird. So könnten wir sagen, diese 40 Tage auf Ostern hin sind das Gewöhnlichste in unserem Leben, aber wir wollen es auf außergewöhnliche Weise tun. So die Frage, wie können wir uns auf besondere Weise auf das kommende Fest der Erlösung und Auferstehung vorbereiten? Gewöhnlich am Leben des Christen ist das Geschenk der Erlösung. Christliches Leben ist erlöstes, ja neues Leben. Wiedergeburt, Erneuerung, Leben in Fülle, all das beschreibt das neue Leben, das in Christus geschenkt ist. Der Wiedergeborene ist sich selbst voraus. Er lebt aus dem, was auf ihn zukommt und nicht aus dem, was sich in ihm vorfindet. Der Wiedergeborene kann sich nicht skrupelhaft und ängstlich mit sich selbst beschäftigen, denn durch das Geschenk der Taufe ist sein Leben neu geworden. Doch die Realität, mit der wir täglich konfrontiert sind, vermittelt uns alles andere als das Bild von Erlösung und Freiheit. Die Welt erscheint uns nicht als eine Erlöste. Wir erfahren es in diesen Tagen und Stunden auf besondere Weise. Aber auch die Christen müssten Erlöster aussehen, wie ein Wort Friedrich Nietzsches betont. Noch immer sind die Glaubenden nicht jene, welche sie in den Augen vieler zumindest sein sollten, die gütigeren, von Hoffnung erfüllteren, zur größeren Liebe berufenen Menschen. Zu viele haben aus dem Evangelium ein Glaubensbekenntnis gemacht, aber kein Programm für ihr Leben. Auch die Betrachtung der Glaubensgeschichte der Kirche bietet für den Christen keinen Grund, stolz zu sein. Nur unter Mühen ist die Geschichte der Kirche zu erkennen als eine Geschichte erlösten Lebens. Gerade weil Kirche und Welt alles andere als erlöst erscheinen, stellt sich die Frage nach dem Wahrheitsgehalt der christlichen Botschaft. Gottes vollendetes Meisterwerk erscheint im menschlichen Fragment. Gottes Kraft liegt in unserer menschlichen Gebrechlichkeit und seine sieghafte Kraft bleibt inmitten unserer menschlichen Schwachheit, in unserem oft auch geistlichen Asthma, wie Paulus sagt, in unserer unmittelbaren Schwachheit. Hoffnung und Zuversicht des Glaubenden entspringen nicht aus der Lebenserfahrung, denn aus Erfahrung wird man klug, heißt es im Sprichwort. Und es meint damit eine skeptische Klugheit. Aber aus Erfahrung wird man nicht schon jung wie ein Adler. Erst wenn Hoffnung in die Erfahrung dringt, befreit sie den Menschen von der normativen Kraft des Faktischen. Hoffnung hüllt den Götzen der Faktizität aus und öffnet den Blick für die Wirklichkeit, die in Christus und seiner Auferstehung angebrochen ist. der Glaubende ist nicht erlöst von der Not des Glaubens, die heute viele erfahren. Für viele Glaubende wird die Frage des eigenen Lebens sogar größer als die Verheißung der Erlösungsbotschaft. Sie suchen rastlos nach Antworten, gehen von Tür zu Tür, von Buch zu Buch und von einem Meister zum anderen. Viele traditionelle Formen christlicher Verkündigung sind in der Botschaft von der Erlösung eher kopflastig. Der Gläubige hört von der Erlösungstat Jesu und von der absoluten Notwendigkeit dieser Erlösungstat für die Menschen, aber er spürt nichts davon. Dies wird nichts anders, wenn die Größe des Leidens und Sterbens Jesu am Kreuz betont und betrachtet wird. Ist nicht nur das Kreuzesgeschehen, sondern das ganze Leben Jesu für uns erlösend? Bei der Suche nach dem Erfahrungsgehalt der Erlösung geht es um die Fragen, wie wird durch die Botschaft göttlicher Befreiung das Leben des Menschen heller, das Los des Leidens leichter, die Erkenntnis tiefer und das eigene Menschsein reicher. So stellt sich die Frage, auf welche Weise die Botschaft von der Erlösung für den Menschen von heute von Bedeutung ist und ihm hilft, die Not seines Lebens und Glaubens zu bestehen. Die Antwort ergibt sich im Blick auf die Heilige Schrift und ihre Vorstellung von der Erlösungsbedürftigkeit des Menschen. Im Neuen Testament wird nämlich der Zustand des Menschen als krank bezeichnet. Man braucht diesem nur das griechische Ideal des Menschen gegenüberzustellen, des Menschen des Agon, um zu spüren, dass in der neutestamentlichen Botschaft die Krankheit als etwas zum Menschen Gehöriges angesehen wird. Vom Anfang des Lebens Jesu bis gegen Ende seiner Wirksamkeit treten Menschen mit allen nur denkbaren Krankheiten vor ihm auf. Vom Fieber bis zur Blindheit, von der Lähmung bis zum Aussatz. Darin spricht sich eine ganz bestimmte Sicht des Menschen aus. Er wird nicht in den Blick genommen, soweit er normal und gesund ist, sondern soweit er physisch krank und defekt ist. Es gehört zur Bestimmung des Menschen, dass er krank ist, und zwar nicht nur physisch, sondern auch psychisch, in seinem Herzen. Er wird von Dämonen geplagt und lehnt sich in seinem Stolz Gott gegenüber auf. Der Pharisäer schaut auf seine eigene Korrektheit vor Gott. Jesus hingegen wendet sich als Freund der Zöllner und Sünder gerade denen zu, die wissen, wie sehr sie in der Tiefe ihres Herzens der Vergebung und Barmherzigkeit bedürfen. Provozierend sagt Jesus zu den Hütern der Frömmigkeit, diese Zolleintreiber und Prostituierten, die glauben, kommen eher in das Reich Gottes als ihr, weil ihr euch nicht bekehrt habt. Die Frage des eigentlichen Lebens wurde für Jesus zur tödlichen Wunde, die Menschen ihm zugefügt haben. Das neue Leben steht unter den Zeichen von Krippe und Kreuz, von Heimatlosigkeit und Mord. Er entäußerte sich, nahm die Daseinsweise eines Sklaven an und wurde dem Menschen gleich. Er war ganz ein Mensch wie wir, erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz, lesen wir im Philipperbrief. Durch seine Wunden, nicht durch seine glückliche Lebensführung, sind wir geheilt. Jesus soll geweint haben. Von einem lachenden Jesus ist da nicht die Rede. Die dogmatische Tradition bringt das Risu abstinuit, er lachte nicht, ganz humorlos, nur im Zusammenhang mit der Sündenlosigkeit Jesu. Der Todesschrei des Gekreuzigten passt trotz der Matthäus-Passion nicht in Kategorien des Gesangs und der Musik. Und wer unter dem Kreuz noch spielt, das sind nur die ahnungslosen Soldaten mit ihrem Possen- und Würfelspiel. Was das Leben Jesu bestimmt hat, prägt das neue Leben des Glaubenden. So sind für Paulus nicht die Entrückungen bis in den dritten Himmel, die ohnehin unaussprechlich bleiben, die letzte göttliche Beglaubigung für die Verkündigung und Vollmacht des Apostels, sondern der Stachel im Fleisch, damit die überragend große Macht nicht von ihm selbst, sondern von Gott stammt. So schreibt er im 2. Korintherbrief, deshalb bejahe ich meine Ohnmacht, alle Misshandlungen und Nöte, Verfolgung und Ängste, die ich für Christus ertrage, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das neue Leben ist fern von jeder Absicherung durch Erfolge und Krafterweise. Das gibt ihm aber auch eine letzte und unüberwindliche Freiheit und macht die radikalsten Hoffnungen des Herzens lebendig. Kurzum, wer sich zu Christus als dem Erlöser bekennt, tritt in eine neue Beziehung zu ihm ein. So wie Paulus resümiert: Ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wollen einen Augenblick über das Gesagte nachdenken, über das Geschenk der Erlösung in unserem Leben, aber auch all das, was wir in unserem eigenen Leben an Schwachheit und Bedürftigkeit erfahren, und wollen uns Gott öffnen für die große Verheißung eines neuen Lebens.
Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria in der Spiritualitätssendung. Der Dienst der Versöhnung als Zeugnis und Auftrag ist das heutige Thema. Zu Gast bei uns ist Pater Professor Dr. Michael Schneider von der Gesellschaft Jesu in Frankfurt.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, meist verbinden wir das Geschenk der Erlösung unmittelbar mit dem Kreuzestod Jesu. Aber wir können zugleich sagen, dass Jesus uns nicht nur durch seinen Kreuzestod erlöst hat, sondern schon mit seiner Inkarnation, mit seiner Menschwerdung. Das Wort ist Fleisch geworden, um uns in sich aufzunehmen und uns sich selbst als neue, nämlich göttliche Existenzform zu geben. Dabei gleicht sich der Sohn den Menschen so an, dass er sie mit seiner Göttlichkeit nicht erdrückt oder vergewaltigt. Vielmehr wird er ihnen in allem gleich, außer der Sünde, um sie mit dem Einsatz seiner ganzen Liebe in die Freiheit zu entlassen, damit sie aus der Knechtschaft der Sünde befreit ein neues Leben in göttlicher Fülle führen können. Das große Geschenk der Erlösung ist also, dass er selbst Mensch geworden ist, um uns einen neuen Zugang zu Gott zu eröffnen. Ja, damit der Mensch nicht mehr ein menschliches Leben führt, sondern ein göttliches Leben. Und ein zweites können wir sagen: Das große Geschenk der Erlösung ist nicht nur die Menschwerdung, sondern zugleich, wie Papst Benedikt in seinem ersten Band über Jesus von Nazareth dargelegt hat, dass er für uns betet. Unentwegt tritt Jesus für uns vor seinem Vater ein, indem er für die Seinen betet. Dieser Dienst des Gebetes, wie ihn der Menschensohn für alle Menschen vollzieht, ist der eigentliche Dienst unserer Versöhnung mit Gott. Und dies wollen wir in einer ersten Überlegung darlegen. Warum ist eigentlich es schon erlösend, dass Jesus für uns betet? Worin liegt das Geschenk der Erlösung unmittelbar im Gebet Jesu? Im Beten Jesu wird offenbar, dass Jesus wahrer Sohn Gottes und der eingeborene Menschensohn ist. Deshalb schlägt Papst Benedikt XVI. In seinem Jesusbuch vor, eine Christologie aus dem Gebet Jesu zu entwerfen. Ausgangspunkt, Mitte und Ziel einer solchen spirituellen Christologie, wie er sie nennt, ist das Gebet Jesu als Grundvollzug in seinem Leben. Er erwählt seine Jünger nach einer Nacht des Gebetes und betet für sie, damit sie sich zu ihm bekennen. Während er betete, veränderte sich sein Gesicht auf dem Berge Tabor, denn im Augenblick der Verklärung wurde sichtbar, was im Beten Jesu geschieht. Er nimmt seine Jünger zur Stunde des Abendmahls, wie der Evangelist Johannes berichtet, in die Intimität seiner Freundschaft auf, die sie beten lässt, Vater unser. Im Gebet am Ölberg erweist sich Jesus im Gehorsam gegenüber seinem Vater als der treue Sohn. Betend ist Jesus gestorben, indem er sich mit den Worten des Psalmisten noch einmal an seinen Vater wendet. Wer umkehrt und ihm nachfolgt, von dem gilt, was der zögernde Ananias von Paulus hört: Geht zu ihm hin, denn er betet. Beten, das ist das Signum christlicher, ja erlöster Existenz. Auch das Vaterunser lässt uns nicht nur Gebetsworte sprechen. Es will unser Sein formen, uns in die Gesinnung Jesu einüben. So erweist sich das Gebet Jesu als Grundvollzug erlöster Existenz. liebe Hörerinnen und Hörer, meist sehen wir im Gebet nur die Pflicht oder das uns Aufgetragene. Aber das Gebet ist eigentlich das große Geschenk. Im Gebet dürfen wir das tun, was Jesus ein Leben lang für uns getan hat. Ja, was er in Ewigkeit für uns tut, indem er fürbittend für uns beim Vater eintritt. Das Gebet ist das große Geschenk der Erlösung. Denn durch dieses Geschenk haben wir freien Zugang zu Gott. Dies drückt sich besonders aus im Psalmengebet. Auch die Psalmen sind nicht nur ein Pflichtgebet, sondern die Psalmen waren das große Gebetbuch Jesu. Wer die Psalmen betet, betet das, was Jesus ein Leben lang getan hat. So dürfen wir gerade in der Stundenliturgie in sein Gebet eintreten. Aber wir tun es auch im Vaterunser und überhaupt immer wieder, wenn wir betend vor Gott treten. Das Gebet ist der Ausdruck einer erlösten Existenz. Aber was ist erlösend an diesem Beten? Das Gebet, wie es Jesus seinen Jüngern lehrt, macht das Spezifikum des christlichen Glaubens aus. Und als solches unterscheidet es sich von allem Beten in anderen Religionen. Christliches Beten ist anders als sonst das Beten. Das Neue im christlichen Gebet besteht darin, dass es sich von keiner menschlichen Erfahrungswirklichkeit her definiert. Die Norm christlicher Glaubens- und Gebetserfahrung ist Christus. Er selbst stellt den Grundtyp aller Erfahrung im Glauben und im Gebet dar. Er allein ist Objekt wie Subjekt christlicher Glaubenserfahrung. Gehört es zu einem Propheten oder Religionsgründer, dass er eine besondere Erfahrung des Göttlichen macht und sie anschließend in Worte fasst, so unterscheidet sich Christus dadurch davon, dass er das ist, was er sagt. Er selbst ist, was er zu sagen hat. Wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus ist die Erfahrung des Vaters. Und diese christliche Erfahrung relativiert alle weiteren Erfahrungen, die nicht Christus zum Objekt und zum Subjekt haben. Der Christ will darum nichts erfahren. Er sucht vielmehr Anteil zu erhalten an der Erfahrung Christi, der die Erfahrung Gottes ist. Die Teilnahme an der Erfahrung Christi gibt Anteil an der Wirklichkeit Christi. Auf dem Weg der Nachfolge werden wir selbst diese Erfahrung. Von hier aus erklärt es sich, dass der Christ auf seine eigene Erfahrung keinen sonderlichen Wert legt. Er braucht selbst nichts zu erfahren, ist er doch hineingenommen in eine Erfahrung, die alle innerweltlichen Grenzen übersteigt. Verehrte Hörerinnen und Hörer, so haben wir schon zwei Geschenke erlösten Lebens uns vor Augen gestellt. Das eine ist das Gebet Jesu, dass wir mit ihm und in ihm beten dürfen, wie er uns zu beten gelehrt hat. Und das andere, dass wir hineingenommen sind in die Erfahrungswirklichkeit Jesu, ja, in die Wirklichkeit Christi selbst. Und ein drittes Geschenk ist, nämlich die besondere Weise erlösten Lebens. Vielleicht, und so ist es ja immer wieder auch der Vorwurf christlichen Lebens, dass die Christen erlöster sein müssten. Ja, dass vieles in unserem Leben viel besser sein müsste. Und wo erfahren wir etwas von dem Geschenk der Erlösung in unserem Alltag? Doch auch hier können wir wieder sagen, dass in all dem nicht das spezifische christliche Erlösung angesprochen ist. Der Ansatz einer spirituellen Christologie, wie sie Papst Benedikt entwirft, enthält eine ganz andere, zentrale Antwort auf die neuzeitliche Wende zum Subjekt, die zu einem Pragmatismus und zur Leugnung der metaphysischen Fragestellung führte, wie sie in den weltlichen Wissenschaften, aber auch in der Theologie der Reformatoren anzutreffen ist. Martin Luther bekämpfte die Ontologie als die scholastische und später als die hellenistische Verderbnis des Christlichen. Nach Aussage des Reformators kann Erlösung nur Befreiung aus der Fessel des Seins bedeuten, nämlich Befreiung vom Fluch der bestehenden Schöpfung bzw. der Last des eigenen. Des Weiteren beruft sich Martin Luther einzig auf die Schrift und lehnt deshalb jedwede Normierung durch menschliche und kirchliche Traditionen ab. Diese Absage an die Ontologie ist folgenschwer und sie gründet bei Martin Luther gerade in Überlegungen zur Soteriologie, zur Erlösungslehre. Nach seiner Theologie ist das ganze Dasein bestimmt durch die Korruption der Sünde, während die Gnade gerade das Gegenbild der von der Sünde restlos verdorbenen Schöpfung ist. Es bedarf demnach einer Rückkehr hinter die Schöpfung selbst. Kein Gesetz kann dem Menschen in dieser Schöpfung noch aufhelfen. Alles muss von der göttlichen Gnade durchdrungen werden, auch die guten Werke. Nützlich und notwendig ist das Gesetz höchstens in seinem politischen Gebrauch. In der Politik bedarf es des Gesetzes, um die soziale Ordnung zu erhalten. Aber mit einem solchen Verständnis Gesetzes wird die ethische Norm von jeder metaphysischen Begründung gelöst. Sie dient nur noch der Beschreibung. Es bedarf einzig eines sachgemäßen Handelns, um in einer säkularisierten Welt eine neue soziale Ordnung zu gewährleisten und zu garantieren. Was haben wir mehr an Aktualität in den augenblicklichen gesellschaftlichen Diskussionen, wie weit wir in der Normierung gehen können, wenn wir uns von allen metaphysischen, ontologischen und theologischen Kategorien befreien? Das theologische Konzept des Luthertums ähnelt in vielem den geistlichen Strömungen der Neuzeit. So kommt gerade diese Idee vom politischen Gebrauch von Gesetz und Recht dem modernen Anliegen entgegen, sich von allen metaphysischen Begründungen des Ethos zu befreien, weil es einzig auf die reine Zweckmäßigkeit und Sachgemäßheit gesellschaftlichen und politischen Funktionierens ankommt. Es scheint so zu sein, dass die Reformation aufgrund der dargelegten Prämissen selber zu einem Pragmatismus tendiert, wie er in der Neuzeit bestimmend werden sollte. Da es kein wirkliches Ethos des Menschen kann, weil all sein Handeln aus der Sünde kommt, gilt nur noch die Positivität der jeweiligen Ordnung. Wert und Sinn der sozialen, politischen, aber auch der kirchlichen Ordnung werden ihrer Brauchbarkeit, in ihrer Praktikabilität gesehen und nicht darin, ob sie objektiven Werten und Bindungen entsprechen. So ist neu zu fragen, wie es wirklich zu einer Begründung erlösten Lebens kommt, die nicht nur pragmatischen Ursprungs ist, sondern die letztlich in der theologischen Aussage von Erlösung gründet. Hier haben Sie letztlich das Lebenswerk von Papst Benedikt angesprochen. Denn, wie Sie wissen, seine ersten Enzykliken waren Enzykliken über die Tugenden, über die theologischen Tugenden von Liebe und Hoffnung. Und die dritte Aussage über den Glauben steht noch aus. Das ist nicht von ungefähr, sondern Papst Benedikt wollte gerade mit diesen Schreiben unmittelbar auf das antworten, was wir gerade angesprochen haben. Es wäre ein möglicher Neuansatz, gerade in unserer Erlösungslehre, wenn wir neu reflektieren über diese theologischen Tugenden von Glaube, Hoffnung und Liebe. Bei ihnen geht es nämlich, so Josef Pieper, um keine Tugenden im ethischen oder moralischen Sinn oder um Tugenden, die praktikabel sind oder in der Praktikabilität ihre Begründung haben. Niemals könnte ein Philosoph auf den Gedanken kommen, die Hoffnung zu einer Tugend zu erklären, es sei denn, er wäre zugleich christlicher Theologe. Greifen wir als Beispiel für die geforderte theologische Begründung erlösten Daseins im Glauben eigens die Tugend der Hoffnung auf. Erlöstes Dasein lebt in und aus der Tugend der Hoffnung. Bei der Hoffnung geht es nicht um irgendetwas, sondern um die Grunddefinition menschlichen Daseins, die sich nicht aus den natürlichen Wissensmöglichkeiten des Menschen herleitet, sondern aus der göttlichen Offenbarung. Hoffen, das ist nicht etwas, was das Leben nahelegt, sondern hoffen, das können wir nur gleichsam, weil Gott es uns zur Pflicht macht. Die Hoffnung gründet unmittelbar im Geschenk der Erlösung und Gnade. So sagt Radbertus, durch die Hand der Hoffnung wird Christus gehalten. Wir halten ihn und werden gehalten. Aber es ist etwas Größeres, dass wir von Christus gehalten werden, als dass wir halten. Denn wir können ihn nur so lange halten, als wir von ihm gehalten werden. Nach Paulus besteht alles Heil und alle Erlösung darin, dass wir durch Hoffnung gerettet sind, so Römer 8. Die christliche Hoffnung sprengt jede Ideologie des Bestehenden gegen Pragmatismus, denn die von Gott selbst geschenkte Kraft der Erlösung macht alles flüssig und bewegt es in Richtung auf das Erhoffte. Der Hoffende befindet sich nicht ab mit dem, was ist und wie es ist. Dadurch löst er Prozesse aus, die ihn dem erwarteten Heil entgegengehen lassen. Der Denkfehler der politischen Theologie wie auch der Befreiungstheologie liegt in der Vertauschung der Seins- und Handlungsebene, der Metaphysik mit der Physik, der Übernatürlichen mit der natürlichen Ordnung, der Kirche mit der Welt. Denn die Erlösung liegt nach Aussage des Glaubens auf der Ebene des Seins, nicht allein auf der Ebene des Handelns. Richtete sich die Botschaft von der Erlösung einzig auf den Bereich des Handelns und des Politischen, wäre das Sein selber machbar und die menschlichen Dinge blieben derart konstruierbar und fixierbar, dass Metaphysik in Physik des Menschen regelrecht umsetzbar wäre. So diskutieren wir es ja augenblicklich in unserer Gesellschaft, ob es nicht eine Physik des Menschlichen gäbe, nämlich der Praktikabilität. Ein Neuansatz ist gegeben gerade mit der Lehre von der Lösung und der theologischen Begründung der christlichen Tugenden als Grundhaltung erlösten Daseins. Denn in den Tugenden zeigt sich, was überhaupt christliches Leben ist. In der Tugend der Liebe zeigt sich mehr als eine Praktikabilität. Denn Liebe tut etwas, was nie verrechenbar ist, nie, was menschlich rein einsehbar ist. Liebe ist sich selbst voraus. Und auch Hoffnung ist kein Kalkül. Und Hoffnung begründet sich nicht schon aus den gegebenen Umständen, sondern Hoffnung, das kann man nur, wer von Gott her denkt und von ihm her das Leben denkt. Angesichts der neuzeitlichen Verkürzung der Soteriologie und der Erlösungslehre müssten wir neu fragen, wie christliches Leben zu gestalten ist, als ein Leben in den Tugenden von Glaube, Hoffnung und Liebe. Verehrte Hörerinnen und Hörer, darauf wollen wir nun antworten und ein wenig drüber nachdenken, wie ein solches Leben aussieht, das nicht allein im Handeln, im Pragmatischen begründet ist, sondern das im Sein, im Geschenk, in der Gabe seinen Ursprung hat.
Der Geist der Versöhnung als Zeugnis und Auftrag. Darum geht es hier in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Wir hören jetzt zu Pater Professor Dr. Michael Schneider aus Frankfurt.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir haben schon gesehen, Erlösung, das ist nicht ein billiges Frohsein. Erlösung, das hat zunächst etwas mit Gott selbst zu tun. Erlösung, das heißt, dass wir hineingenommen sind in das Gebet Jesu, dass er für uns eintritt. Dass wir durch das Gebet Jesu hineingenommen werden in die Wirklichkeit Christi. Dass diese Wirklichkeit der Seinsordnung angehört. Dass wir Erlösung nicht machen, dass wir auch erlöstes Leben nicht einfach machen und schaffen können, sondern dass letztlich alles, was wir als Erlösung haben, eine Tugend ist, eine theologische Tugend, wie Glaube, Hoffnung und Liebe. Wir können nun ein weiteres Geschenk der Erlösung ansprechen, und das ist die Kirche. Denn Erlösung, das ist nicht nur Versöhnung mit Gott, sondern auch Versöhnung mit und in der Kirche. Nur mit allen Heiligen gemeinsam begründen wir die Breite und Länge, Höhe und Tiefe der erlösten und Liebe schaffenden Wirklichkeit Gottes. Versöhnung und Erlösung sind im Christentum nicht nur theozentrisch ausgerichtet auf Gott hin, sondern von ihrem Wesen her kirchlich. Die Erfahrung der eigenen Schuld und Sünde führt in die Begegnung mit Christus, aber auch in die Begegnung mit seiner Kirche. Christus ist eben wirklich die Kirche. Die Kirche ist der Bereich seines Friedens und handelt entscheidend an seiner Statt. Die Zugehörigkeit zu Christus wie auch die Zugehörigkeit zur Kirche sind die beiden Grunddimensionen des in Christus geschenkten neuen Lebens der Versöhnung. Da der Kirche als Ganze die versöhnende Sendung gegeben ist, wird dort die ganze kirchliche Gemeinschaft bei den Sakramenten aktiv. Die ganze Kirche versöhnt den Einzelnen mit Gott, wie es in der Lossprechungsformel heißt, durch den Dienst der Kirche schenke er dir Verzeihung und Frieden. Ja, es ist noch mehr zu sagen. Weil das Werk der Versöhnung der Kirche als Ganze aufgetragen ist, tun alle alles, aber nicht auf dieselbe Weise. Die ganze Kirche wirkt als priesterliches Volk bei dem Werk der Versöhnung, das ihr von Gott anvertraut ist, aber auf verschiedene Weise. Die Gläubigen sprechen zwar das Wort der Vergebung nicht aus, weil sie ex officio der Gemeinde nicht vorstehen, doch sie haben daran teil, wie lange die Praxis der Laienbeichte zeigt, den auch Thomas von Aquin einen gewissen sakramentalen Grad zuerkennt. Während die liturgisch-ekklesiale Dimension jeder Versöhnung in der heutigen Praxis der Privatbeichte weitgehend verloren gilt, gilt in der frühkirchlichen Bußpraxis der Ordo Penitentium der Büßerstand als ein Stand und als ein gesellschaftliches Zeichen dafür, dass die ganze Gemeinde fortwährend der Bekehrung darf. Der Gemeinschaftsbezug der Sünde zeigt sich darin, dass bei der Bekehrung und Rekonziliation die ganze Gemeinde ihr eigenes Priestertum ausübt. Das Handeln des Bischofs bzw. seines Priesters und die Mitwirkung der Gemeinde aktivierten in gleicher Weise die Mittlerfunktion der ganzen Kirche. Dieser Dienst der Versöhnung, welcher der ganzen Kirche auftragen ist, ist kein Dienst neben vielen anderen, sondern gehört zu den Grundvollzügen der Kirche als sakramentaler Präsenz der vergebenden Gnade Gottes. Und so geht es augenblicklich nicht nur um die Krise irgendeines Sakraments, nämlich der Beichte, sondern auch um die Krise eines Grundvollzugs der Kirche, wie er sich beispielsweise in der Beichte auf einzigartige Weise ausdrückt. Die Verzeihung durch Gott gilt nicht als automatische Folge des kirchlichen Handelns, denn die Kirche kann ihr eigenes Tun nicht unmittelbar identisch setzen mit dem Tun Gottes. Es gibt eine bleibende Differenz zwischen dem Tun der Kirche und dem Tun Gottes. Das wird auch in der Lossprechung deutlich, die bis Thomas von Aquin die Form eines fürbittenden Gebetes hat. Ferner fällt auf, dass in der frühen Kirche die Wiederversöhnung mit der Kirche deklarativen Charakter hat und erst gewährt wird, wenn die Vergebung durch Gott geschehen ist. Die Wiederaufnahme in die volle kirchliche Gemeinschaft war somit die öffentliche Erklärung, dass Gott dem Sünder vergeben hat. Doch darf die Verschiedenheit des kirchlichen und christologischen Aspekts nicht übersehen werden. Die Wiederversöhnung des Einzelnen mit Gott, die im Bußsakrament geschieht, schließt zwar gleichzeitig und unabtrennbar die Wiederbelebung der Kommunikation mit der Gemeinschaft der Kirche ein, aber es handelt sich nicht um eine Wiederversöhnung mit der Kirche, denn Buße ist immer theozentrisch, also auf Gott ausgerichtet. Die Kirche bleibt auf dem Weg der Umkehr nur das Vermittelnde, aber nie das Endziel. Dies bedeutet nun keine Relativierung der Kirche. Vielmehr ist ihr Dienst wesenskonstitutiv auf dem Weg des Heiles. Und zwar nicht nur durch ihren Dienst der Verkündigung und Sakramentenspendung, sondern auch in ihrem fürbittenden Gebet. Und darüber möchte ich mit Ihnen nun sprechen. Denn das fürbittende Gebet ist der Dienst der Versöhnung, den Kirche ausrichtet. Intercessio besagt wörtlich einen Schritt machen, der einen mitten in einen Konflikt versetzt. Auf diese Weise machte der Sohn Gottes einen Schritt auf die Welt zu und wird ein für alle Mal Mensch und nicht nur eine Zeit lang. Er bleibt kein bloßer Anwalt oder Mittelsmann für eine gewisse Wegstrecke auf gleicher Distanz zur einen wie zur anderen Partei, um einen Ausgleich zwischen beiden ausfindig zu machen. Vielmehr bezieht er seinen Standpunkt in einzigartiger und unüberbietbarer Solidarität mit den Menschen, mit Gott. Seine Solidarität richtet sich nicht nur auf einige Auserwählte, seine Jünger. Sie erstreckt sich vielmehr auf jeden. Er ist kein Gott für die Guten gegen die Bösen, für die Gläubigen gegen die Ungläubigen, sondern steht mitten in der Geschichte dort, wo der Sturm am heftigsten weht, und fordert von den Seinen, dass auch sie dort stehen, wo er steht, um sich auf Tod und Leben Gott auszusetzen. Ich halte das für einen sehr wichtigen Dienst der Erlösten, wie er sich gerade in der Intercessio ausdrückt. Meist formulieren wir die Fürbitten recht brav, so dass sie uns nicht wehtun. Aber Fürbitte ist Intercessio, das heißt einen Schritt machen, der uns mitten in einen Konflikt führt. Und Fürbitte ist nicht nur ein äußerer bürokratischer Akt, sondern äußerste Solidarität mit den Menschen, aber auch mit Gott. In der Gemeinschaft des Glaubens gilt sogar das Gesetz, dass einer die Güter und Vollkommenheiten des anderen für sich in Anspruch nehmen kann. Martin Luther schreibt dazu im Jahr 1520: Meine Last tragen somit andere, ihre Kraft ist die meine. Der Glaube der Kirche kommt meinem Bangen zu Hilfe. Die Keuschheit anderer erträgt das Versuchtwerden meiner Lüsternheit. Anderer Fasten wird mir zum Gewinn. Eines anderen Gebet bemüht sich um mich. Und so kann ich mich wahrhaft in den Gütern anderer rühmen wie in meinen eigenen. Meine eigenen Güter sind sie in Wahrheit, wenn ich mich an ihnen ergötze und mitfreue. Wenn ich morgens das Gebet unterlasse, ist das letztlich nicht nur mein Problem, dass ich im geistlichen Leben etwas ausgelassen habe, sondern letztlich enthalte ich der Welt den wichtigsten Dienst der Erlösung vor. So haben wir viel stärker den Glauben, solidarisch zu denken, dass einer für den anderen verantwortlich ist, aber dass auch der eine sich der Güter des anderen erfreuen darf. Christentum gibt es nicht, wie Papst Benedikt sagt, in der Form des Ich, sondern immer nur in der Form des Wir. Ein Christ, kein Christ. Und so haben wir gerade aus dem Geschenk der Erlösung viel stärker die Heilssolidarität zu denken. Ja, Erlösung als das Geschenk aller für alle. Und noch ein Geschenk der Erlösung möchte ich zum Schluss ansprechen. Es ist das große Geschenk der Erlösung. Und zwar die Hoffnung. Christliches Leben im Geschenk der Erlösung ist erlöste Hoffnung. Papst Benedikt XVI. Fragt in seiner Enzyklika Spe Salvi: Wollen wir das eigentlich ewig leben? Vielleicht wollen viele Menschen den Glauben heute einfach deshalb nicht, weil ihnen das ewige Leben nichts Erstrebenswertes zu sein scheint. Sie wollen gar nicht das ewige Leben, sondern dieses jetzige Leben. Und der Glaube an das ewige Leben scheint dafür eher hinderlich zu sein. Ewig, endlos weiterzuleben, scheint eher Verdammnis als ein Geschenk zu sein. Gewiss, den Tod möchte man so weit hinausschieben wie nur irgend möglich. Aber immerfort und ohne Ende zu leben, das kann doch zuletzt nur langweilig und schließlich unerträglich sein. So Artikel 10 in Spe Salvi. So können wir sagen, das Geschenk der Erlösung und die Botschaft der Erlösung sind auch insofern in eine Krise geraten, als die Hoffnung selbst in einer Krise steckt. Nämlich erlöstes Leben richtet sich aus in der Hoffnung auf das ewige Geschenk der Erlösung, nämlich des ewigen Seins bei Gott. Aber der moderne Mensch erwartet gar nicht mehr, einmal für ewig zu leben. Er möchte vielmehr nur eines: das glückliche Leben, ein Leben, das einfach Glück ist. Ein erlöstes bzw. sogar ewiges Leben scheint heute kein erstrebenswertes Gut zu sein. Diese Krise halte ich ebenso für für gravierend, weil sie letztlich alle Rede von Erlösung ad absurdum führt. Erlösung, das streckt sich aus nach vorne, auf das ewige Leben. Wenn ich aber alles nur erwarte von diesem Leben und dieses Leben mir schon genug ist, wofür dann noch die größere Verheißung erlösten Lebens über den Tod hinaus? Was ist also Leben und was soll ewiges Leben sein, fragt Papst Benedikt in seiner Enzyklika. Ist damit nur das Ende von Geschichte ausgesprochen? Oder welche positive Sicht lässt sich aus dem Ende der Zeit für eine Ewigkeit und ein ewiges Leben entfalten? Aber wir kennen dieses eigentliche Leben nicht. Das Unbekannte ist die Hoffnung, die uns treibt. Und das Wort ewiges Leben will diesem Unbekannten einen Namen geben. Auch wenn ewig an Endlosigkeit denken lässt, ist die Ewigkeit keine unendliche Abfolge von Kalendertagen, sondern ein Augenblick unendlicher Erfüllung und Faszination, ja Freude. So drückt es Jesus bei Johannes aus. Ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude wird niemand von euch nehmen. Das ist also die Erfüllung aller Erlösung, eine unendliche, ja ewige Freude, ein einziger Augenblick in Freude. Und so müsste man neu das Leben nach dem Tod so verkünden, dass es erscheint als die Erfüllung aller Erlösung. Ja, man müsste das Leben nach dem Tod so verkünden, dass es danach aussieht, dass es jetzt schon mehr Leben schenkt, statt zu vertrösten. Dann aber wird gerade das Gebet die konkrete Ausdrucksgestalt der Hoffnung sein. Denn wer betet, zeigt darin, was er hofft. Ja, er zeigt, dass er überhaupt hofft. Gebet ist die konkrete Sprechgestalt christlicher Hoffnung. So enden die liturgischen Gebete mit den Worten durch Christus unseren Herrn, weil der Ursprung aller begründeten Hoffnung im Glauben an Jesus liegt. Er zeigte uns dies, indem er das Vaterunser uns lehrte, welches die konkrete Einübung aller christlichen Hoffnung ist. Wer verzweifelt ist, wird nicht mehr beten können, weil er keine Hoffnung mehr hat. Und wer sich und seiner Sache sicher ist, wird ebenfalls nicht mehr beten, weil er mit sich selbst genug hat. Ins Gebet tritt nur ein, wer überzeugt ist, dass es mehr als alles gibt. Beten lernen ist Hoffen lernen und darum Leben lernen. Wer betet, hofft und wer hofft, lernt Leben. Solches Beten und Hoffen ist im Christentum letztlich immer auch Hoffnung für die anderen und erklärt sich aus dem Geschenk der Erlösung. Verehrte Hörerinnen und Hörer, schauen wir zurück, dann sehen wir, was letztlich mit der Botschaft von der Erlösung uns geschenkt ist. Erlösung ist nicht nur eine Aussage über den Kreuzestod Jesu. Erlösung ist nicht nur eine Aussage, dass die Christen froher aussehen müssen. Erlösung ist eine Aussage, wie wir letztlich den Menschen uns und unser Leben verstehen. Ja, Erlösung ist die Fülle aller theologischen Aussagen, die mit dem Dienst der Versöhnung verbunden sind. Auszugehen ist vom Ansatz einer spirituellen Christologie, welche aus dem Gebet Jesu den durch ihn ermöglichen freien Zugang zu Gott wieder in den Vordergrund aller Rede von Erlösung und Versöhnung stellt. Entscheidend ist das neue Sein vor Gott, der Primat des Logos vor dem Ethos. Aus dem Indikativ, aus dem Geschenk des neuen Lebens in Gott ist dann der Imperativ, die Aufgabe der Nachfolge zu entfalten. Aber wiederum nicht in einem rein moralischen oder asketischen Sinn, sondern in einem sakramentalen und theologalen Sinn, nämlich gemäß der theologalen und theologischen Tugenden. Dann wird sich erfüllen, was Paulus formuliert: Nicht mehr ich lebe, Christus ist es, der in mir lebt. Das neue Leben in Gott, das in den theologischen Tugenden und in den evangelischen Räten seinen genuinen Ausdruck findet, vollzieht sich in der Gemeinschaft der Heiligen, welche die Kirche als Leib Christi ist, und die als solcher selbst in der Feier der Liturgie gründet, und zwar in der Liturgie des Altares, wie auch in der Liturgie der Versöhnung und auch in der Liturgie der Diakonie des Bruderdienstes. Somit geht es auch in der gegenwärtigen Zölibatsdiskussion nicht nur um irgendetwas, um irgendeinen Lebensstil, sondern etwas, das wir vom christlichen Leben mehr erwarten als alles, was menschliche Erfüllung geben kann. Ja, gerade im Zölibat zeigt sich noch einmal die Grunddimension christlicher Hoffnung, nämlich, dass unser Leben offen ist auf Zukunft hin, auf das, was Gott uns allen verheißen hat. Aber, verehrte Hörerinnen und Hörer, schließen möchte ich mit dem, was Papst Benedikt in seinem Schreiben über die Liebe ausdrückt. Denn gerade die Liebe ist ja das Maß des neuen, weil erlösten Lebens in Gott. Dieses neue Maß erhält seine Vollendung in der Liebe, die selbst ohne Maß ist und als solches alle kirchliche Wohlfahrtstätigkeit zu bestimmen hat. Diese hat nämlich mehr zu sein als eine Variante im allgemeinen Wohlfahrtswesen. Ebenso will sie sich wesentlich von den Ideologien der Weltverbesserung unterscheiden. Kirchlicher Liebesdienst kann sich nach Aussage der Enzyklika Deus Caritas Est nicht darauf beschränken, Gelder und Institutionen zur Verfügung zu stellen oder das Werk Miserere aufrechtzuerhalten. Die armen Notleidenden brauchen nicht nur praktische Aktionen, sondern sie brauchen Liebe. Über die berufliche Bildung und Ausbildung hinaus bedarf die kirchliche Hilfstätigkeit vor allem der Herzensbildung. Liebe ist immer mehr als bloße Aktion. Gegenüber dem Konzept eines reinen Versorgungsstaates müssen wir sagen, dass es keine gerechte Staatsordnung gibt, die den Dienst der Liebe überflüssig machen könnte. Wer die Liebe abschaffen will, ist dabei, den Menschen als Menschen abzuschaffen. Hier bekommt gerade das Sakrament der Ehe seine Bedeutung. Und im Sakrament der Ehe lässt sich tiefer einsehen, worum es in der Liebe geht. Die Brautleute sind nicht nur je einzeln von einer neuen Wirklichkeit des Glaubens geprägt, ihre Ehe selbst ist ein neues Sein in Christus. Indem die Brautleute in der Trauungsliturgie den Segen erhalten und in einen neuen theologischen Status innerhalb der Kirche geführt werden, treten sie in eine neue Beziehung zur Eucharistie ein. Mit der Würde des ehelichen Priestertums bekleidet, nehmen sie künftig in einer neuen Funktion an der Eucharistie teil. So gibt es das Sakrament der Liebe gerade in das Sakrament der Ehe. Und in diesem Sakrament erfüllt sich, was letztlich überhaupt uns geschenkt ist mit der Erlösung. Liebe, die nicht verrechenbar ist. Liebe, die über sich hinausweist. Ja, Liebe, die weiß, dass sie ihre letzte Erfüllung in Gott selbst findet am Ende der Zeiten. Verehrte Hörerinnen und Hörer, natürlich haben wir nicht alle Aspekte erlösten Daseins angesprochen. Aber ich wollte einige Aspekte noch einmal in Erinnerung rufen, vor allen Dingen Aspekte, die unmittelbar mit dem Geschenk der Erlösung, wie es im Leben Christi uns offenbar wurde, zusammenhängen. Das große Geschenk erlösten Daseins ist das Gebet, wo wir hineingenommen werden in das Gebet Jesu. Das Gebet Jesu, das uns die tiefste Wirklichkeit Gottes selbst eröffnet und ein neues Leben ermöglicht, nämlich innerhalb der theologischen Tugenden von Glaube, Hoffnung und Liebe. Erlöstes Dasein erfüllt sich nicht allein in diesem Leben. Erlöstes Dasein weist nach vorne. Und nur wer hofft, weiß zu beten. Und nur wer zu beten weiß, weiß auch zu leben. Und so wünsche ich Ihnen in dieser Zeit des Fastens eine neue Vertiefung im Beten, im Hoffen und im Leben.
Sie hörten die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Der Dienst der Versöhnung als Zeugnis und Auftrag, so lautete das heutige Thema. Liebe Hörer, wenn Sie sich für die Sendung interessieren, die Sendung wurde aufgezeichnet. Bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 96751120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist die 08323 96751120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte 0049 vorwählen. Dann geht es weiter mit der 8323 96751120. Wenn Sie die Möglichkeit für das Internet haben, www.hore.org. Das ist unsere Internetadresse, www.hore.org. Dort können Sie sich die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen und erneut anhören. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.